steht eine neue Serie, wo es immer um Texte geht, die so oder ähnlich anfangen. Jesus ist Richtung Jerusalem gegangen. Es ist aufs Ende zugegangen. Er hat langsam, aber sicher gemerkt, er hat gespürt. Ja. Er hat sicher, langsam, aber sicher gespürt, dass er ja nicht mehr lange wird sein. Und was macht man, wenn die Zeit abläuft? Was ist noch wichtig in diesem Moment, wo man plötzlich merkt, hey, ich habe nicht mehr gleich viel Zeit wie vorher? Und das möchten wir anschauen in dieser Serie. Es fängt an mit dem Aufbruch nach Jerusalem. Wie immer haben wir auf dem Flyer den Bibeltext und ein paar weitere Gedanken. Und ich habe immer am Anfang so ein paar Einstiegsfragen, auch für die Kleingruppen gedacht. Und ich möchte mal, dass ihr im Kopf einfach darüber nachdenkt. Was war das Krasseste, was war das Mutigste, das du jemals im Glauben getan hast? Ein Glaubensschritt, wo du genau wusstest, ich muss ihn gehen, Gott möchte etwas von mir, aber ich weiß nicht, ob das da vorne, wenn ich den Fuß dann auch absetze, ob das hält oder nicht. Was war das Krasseste? Wäre wunderschön, wenn ihr nachher beim Kaffee ein bisschen darüber austauschen könntet, was ihr da erlebt habt. Ich habe viele solche Momente in meinem Leben gehabt und sie waren immer brutal herausfordernd, aber jedes Mal auch extrem beglückend. Denn ich habe in den meisten Fällen erlebt, wie es gehalten hat. Und wie ich etwas erlebt habe, was ich sonst nicht erlebt hätte. Das ist das eine, was in der Geschichte vorkommt. Und das andere, das ist dieses Unverständnis, warum geht Jesus durchs Land und sie wollen ihn nicht. Warum? Ich war gestern zusammen mit meiner Familie, mit meinem Bruder, meiner Mutter. Und wir haben so über ein paar Dinge gesprochen und ich bin nachher nach Hause gekommen zu Katharina und gesagt, ach, meine Familie tut mir einfach nicht gut. Nicht, weil wir Streit gehabt haben oder so, sondern ich habe gespürt, wenn ich mit meiner Familie zusammen bin, dann falle ich teilweise in alte Verhaltensmuster zurück. Ich nenne das so Kirchhofergehabe. So Verhaltensweisen, die ich längstens meinte, hinter mir gelassen zu haben, weil ich sie nicht wirklich toll finde und sie nicht Jesus ehren. In diesem Text geht es um Samariter und die Samariter sind eigentlich eine Gruppe von Menschen, die wohnten einfach so zwischen Galiläa und Juda, gab es Samarien. Es war eine Gruppe von Menschen, die in der Bibel immer sehr gut wegkommen. Kennt ihr irgendeine Geschichte mit Samaritern oder mit Samarier? Der barmherzige Samariter, von dort kommt der Samariterverein in der Schweiz, etwas Wunderbares. Die Frau am Brunnen. Ja, war eine Syrophönizierin. Die 10 Aussätzigen, ein Samariter kam zurück. Ihr spürt, die Samariter kommen immer wahnsinnig gut weg. Fast exemplarisch. Ich habe mir überlegt, warum? Ja, weil sie in der damaligen Zeit so schlecht angesehen waren. Es war jedes Mal so quasi wie ein Aufschrei in den Herzen der Menschen, die Jesus zuhörten, wenn er die Samariter gut hingestellt hat. Und jetzt kommt das. Jetzt lehnen sie ihn ab, stoßen ihn von sich. Er wollte ja nur mal kurz ein bisschen ein Dach über dem Kopf haben, vielleicht etwas zu futtern. Mehr verlangte er ja nicht. Jesus war nicht so anspruchsvoll. Und er sandte seine Leute und es wurde ihm gesagt, nein, wir wollen den nicht. Warum? Ist es nicht eine Wohltat, wenn Jesus einkehrt ins Haus? Ist es nicht ein Segen? Haben sie nicht gewusst, haben sie nicht gehört, dass überall, wo Jesus durchgeht, alle Kranken geheilt wurden? Warum wollen sie ihn nicht? Es bricht hier ganz, ganz spontan und ganz kurz ein uralter Konflikt auf. Ein uralter Konflikt zwischen Samaritern und Juden. Und die Frage, die sie umhertrieb, und das kommt auch in dieser Geschichte mit der Frau am Brunnen sehr schön zutage, ist, was ist die richtige Art, Gott anzubeten? Oder besser gesagt, wo ist die richtige Art, Gott anzubeten? Wie soll man es richtig machen? Und indem, dass Jesus jetzt nach Jerusalem geht, ist für die Samariter schlagartig klar, er lässt uns links liegen. Er hat sich entschieden, und nun gut, er hat es ja damals auch gesagt mit der samaritischen Frau hier, das Bild hier. Er hat es ja gesagt, der richtige Ort ist dort in Jerusalem, dort wird angebetet. Die Samariter hatten hier ihr eigenes Heiligtum, etwa, ich glaube hier ist es, ja genau, Garizim. Und wenn man so die alte Geschichte ein bisschen durchgeht, dann sieht man, ah, die Samariter, die kamen ins Land auch gerade in dieser Zeit, als Juda deportiert wurde, nach Babylon verschifft, Nebukadnezar-Geschichte und so. Und dann haben diese das, Leute das Land bevölkert und als die Juden wieder zurückkamen und das unter Esra, zuerst der Tempel, dann unter Nehemia, die ganze Mauer wieder aufgebaut wurde, da gab es diese Situation, dass es eine Vermischung der Völker gab und sie haben dort ganz, ganz hart gesagt, nein, ihr dürft nicht am Tempel mitbauen. Und ein bisschen später dann, und nein, wenn ihr Mischehen eingegangen seid, müsst ihr die wieder trennen. Unglaublich hart. Es ist, ich glaube mehr, es war mehr wohl ein politischer Entscheid als ein religiöser Entscheid. Aber das wäre ein ganzes Thema für sich. Auf jeden Fall haben die Samariter immer gespürt, wir werden nicht ernst genommen, wir werden weggestoßen, wir werden nicht für wert gehalten. Und jetzt kommt Jesus und läuft an ihnen vorbei nach Jerusalem und gibt ihnen genau dieses alte Gefühl. Wir Juden machen es richtig und ihr Samariter steht daneben. Ich weiß nicht, ob du solche Situationen kennst in deinem Leben, wo plötzlich etwas aufbricht. Und du merkst, jetzt macht mich das furchtbar wütend. Es lohnt sich, in solchen Momenten immer hinzuschauen, was ist es eigentlich, das dich wütend macht. Und in vielen Situationen sind es auch bei uns so alte Geschichten, die nicht richtig verarbeitet sind, so Momente, wo irgendwo eine Wunde ist und wenn man mit dem Finger drüber fährt, oder wie hier, habe ich mir mal mit dem Messer in die Hand gestochen. Wenn ich hier drüber fahre, habe ich hier einen Punkt, da ist so eine Narbe inwendig, so wie ein Knollen. Wenn ich fest drücke, dann tut es weh, also fest. Ich spüre es einfach. Es gibt viele Stellen so in meinem Körper, da habe ich so Narben an verschiedenen Orten, die mich daran erinnern, hier ist mal was passiert. Und in unserer Seele haben wir manchmal auch solche Narben, die uns erinnern, da ist mal was passiert. Dass was passiert und wenn es wieder ähnlich läuft oder wenn wir nur denken, es könnte ähnlich laufen, dann ploppt das auf wie ein Popcorn, ist vor unseren Augen und wir reagieren seltsam. Achte mal darauf. Warum werdet ihr in gewissen Situationen zornig? Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt. Ich hatte mal einen Einsatz mit einem anderen Studenten. Und wir haben zusammen uns das Zimmer dann geteilt, irgendwo in Deutschland, Hessen herum irgendwo. Und dann hat er mir irgendwann gesagt, was ist eigentlich dein Problem mit mir? Warum reagierst du immer so ablehnend und immer so giftig auf mich? Ich hatte überlegt, mache ich das wirklich? Ich bin doch so ein lieber Kerl. Und dann kam es mir in den Sinn, dieser Thomas erinnert mich an meinen Bruder. Und mein Bruder hat mich immer genervt. Und jedes Mal, wenn ich Thomas sah und seine Art, das war etwas ganz Bestimmtes, es war diese spitzige Art, mich zu provozieren, damit ich reagiere. Jedes Mal, wenn das passierte, habe ich mich verhalten, wie wenn ich meinem Bruder gegenüberstehe. Das sind so alte Wunden. Und als ich das, mir das bewusst wurde, beziehungsweise Thomas hat mir das dann gesagt, ich bin nicht dein Bruder. Ja, logisch. Hätte ich auch drauf kommen können, oder? Aber als mir das bewusst wurde, habe ich mich entschieden, nein, das soll so nicht mehr sein. Es gibt immer wieder Menschen, die mich an einen Bruder erinnern. So Leute, die einem wegen nichts provozieren, einfach um der Provokation willen, weil sie irgendwie ein gutes Gespräch wollen, ein gutes Streitgespräch, versuche ich heute ein bisschen relaxter dran zu gehen. Auf jeden Fall ploppt diese Ablehnung auf und auch die Reaktion ist genau dieselbe auf der anderen Seite. Wenn ihr den Text vielleicht auf dem Flyer nochmal anschaut, wer reagiert auf diese Ablehnung? Könnt ihr das mal schauen? Wer reagiert auf diese Ablehnung? Die Jünger, ja, wer genau? Johannes und Jakobus. Wisst ihr, wie Jakobus so landläufig genannt wird? Ja. Es gibt noch eine andere Bezeichnung für ihn. Ja, das ist die eine, das ist, wenn sie beide zusammen sind. Er ist der Lieblingsjünger von Jesus. Er ist der, man, wenn man so Bilder anschaut vom Abendmahl, ist er immer fast wie eine Frau gezeichnet. Das große, von wem ist es, das Abendmahl? Da Vinci. Ja, Da Vinci dort in Mailand, glaube ich, hängt es irgendwo, ich habe es auch schon mal gesehen. Immer wie eine Frau gezeichnet. Warum? Weil man dem Johannes nachsagt, er sei so zartfühlend und so liebevoll und so einfühlsam. Und er liegt beim Abendmahl an der Brust von Jesus. Seltsam. Und dieser Johannes, der haut hier mit seinem Bruder mal richtig auf den Putz. Und darum heißt er dann jetzt Donnersohn, genau aus diesem Grund. Weil er hier etwas will, was extrem krass ist. Schauen wir den Text nochmals an. Wie reagiert er? Wie würdet ihr seinen emotionalen Zustand beschreiben, wenn er das sagt? Was denkt ihr? Er war wütig. Wütig, zornig. Er war wütend. Ja, wütig. Wütend. Ich muss immer die deutschen Wörter suchen. Er war wütend. Brennend vor Zorn. Außer sich. Richtig gehend, es sprudelte aus ihm heraus wie aus einem Vulkan. Mit dem Jakobus zusammen, oder? Haben sich gegenseitig aufgestacht. Und müsst euch das vorstellen, die laufen zusammen in das Dorf hinein. Können wir für unseren Herrn und uns eine Herberge haben? Wohin geht ihr? Nach Jerusalem. Könnt ihr gar vergessen. Umkehren, keinen Platz für euch. Und sie drehen sich um und laufen zurück und denken, das sind doch auch dumme Sieche. Und sie schwatzen miteinander und denken, was sollen wir machen? Wir müssen irgendwie etwas machen. Was ist der Plan? Was wollen sie machen? Die wollen zerstören. Oder? Was will er tun, der Johannes und Jakobus? Sie wollen das ganze Dorf flups auslöschen. Zack. Feuer vom Himmel. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich staune über diesen Glauben. Habt ihr schon mal daran gedacht, Feuer vom Himmel herunter zu erbeten? Wenn euer Nachbar euch blöd kommt und die Hecke nicht schneiden will? Wenn ihr auf einem Parkplatz fährt und ihr seid eigentlich richtig eingefahren und dann kommt von der anderen Seite ganz schnell ein und nimmt euch den Parkplatz weg? Wenn ihr in einer Schlange steht und ein bisschen zögert und schwupps kommt einer und steht vor euch hin. Schon mal daran gedacht? Wäre doch mal was, oder? Würde das nicht wahnsinnig fegen? Wäre das nicht irgendwie mal, da könnten wir mal was erleben, oder? Feuer vom Himmel. Dann würde man in Mappenzell, in der Gemeinde, wo ich war, in Geist, das Dorf hat die Gemeinde Gesundbetter genannt. Dort sind Gesundbetter. Dann würde man uns die Feuerbeter nennen, ne? Hier in Adliswil. Leg dich nicht mit den Kishona-Leuten an. Da brennt sonst. Ich staune effektiv über den Glauben. Weil was hier Johannes macht oder was hier Johannes und Jakobus sagen, das ist nicht ein Fake. Sie denken nicht, es könnte ja, wir könnten es mal probieren und mal schauen, was dann passiert. Sondern sie kommen zu Jesus und fragen, so, willst du, dass wir Feuer vom Himmel herunterholen? Sollen wir das tun? Und sie sind so total, ganz überzeugt, dass das gelingt. Ich finde das ein unglaublich starker Glaube, ein erstaunlicher Glaube. So entsteht, oder solchen Glauben haben Menschen, die neu bei Jesus sind. Es ist ihnen nichts unmöglich. Es ist ein Glaube, der entsteht, wenn man mit Jesus unterwegs ist und unterwegs mit Jesus spürt, die Grenze zwischen Möglichen und Unmöglichen verwischt sich, weil Gott Wunder tut im Leben. Das ist das, was diese Leute erlebt haben. Und dann antwortet Jesus ihnen und sagt, oder er wies sie zurecht. Es ist sehr kurz, eigentlich in der, ich sage mal, Originalbibel, heißt einfach, Jesus aber wandte sich um und wies sie zurecht. Das heißt, Jesus hat ihnen in dieser Situation gesagt, nein, das machen wir nicht. Irgendwie hat das aber nicht genügt für die Leute. In späteren Handschriften gibt es diese Anmerkung, diese Ergänzung dazu, wo erklärt wird, was er wohl gesagt hat. Wisst ihr nicht, welchen Geistes Kinder ihr seid? Der Menschensohn ist nicht gekommen, das Leben der Menschen zu vernichten, sondern zu erhalten. Es ist so ein wunderbarer Satz für unsere heutige Zeit. Ich habe mit jemandem gesprochen, der hat mich gefragt, was meinst du, kann man beten, dass Gott den Putin erschlägt? Also kann man ihn wegbeten, zu Tode beten? Eine Frage, oder? Wie beten wir, wenn es jetzt darum geht? Können wir auf Zerstörung hinbeten? Wenn wir jetzt Dietrich Bonhoeffer hier hätten, die Dietrich Bonhoeffer nicht kennen, er war beteiligt am Anschlag auf Hitler, was würde er wohl sagen? Spürt ihr die Spannung? Wann ist ein Tyrannenmord richtig und wann nicht? Wann darf man das? Also ich kann es von mir sagen, ich würde nie einen Diktator, einen Menschenverrechter, einen Lump wegbeten. Ich würde es nicht tun, weil ich überzeugt bin, dass das nicht meine Aufgabe ist. Ich sage nicht, dass es nicht Leute gibt, die sowas mal tun können, aber ich bin überzeugt, meine Aufgabe ist es zu 100% nicht. Meine Aufgabe ist, in der Spur Jesus zu bleiben. In der Spur Jesus bleiben heißt für mich, er ist gekommen, damit die Menschen leben können, nicht damit sie zerstört werden. Ich in seiner Spur habe den Auftrag, das Leben zu ermöglichen, nicht den Tod zu forcieren. Das ist das, wie ich das sehe, und ich tue es hier sehr klar auch als meine Meinung kennzeichnen, weil ich überzeugt bin, weil ich denke, man kann auch unterschiedlicher Ansicht sein in diesem Punkt. Ich würde nicht Amen sagen, wenn jemand so betet bei uns. Lass doch die bösen Menschen dieser Welt alle vernichtet werden. Warum? Ja, weil ich vielleicht auch mal was Böses tue. Und was passiert da mit mir? Was sollen wir lernen aus diesem Text? Was möchte ich euch versuchen, hier weiterzugeben? Ich möchte euch weitergeben, dass unsere alten Wunden uns manchmal hindern. Die Samariter wurden gehindert, Jesus aufzunehmen. Und es ist nur Spekulation. Aber stellt euch vor, Jesus wäre in diesem Dorf gewesen und er hätte die alten Wunden der, des Streites, des Zwistes zwischen Samaritern und Juden geheilt. Und er hätte auf dem Vorbeiweg, einfach weil es so seine Art ist, noch da und dort ein paar Besessene freigemacht, ein paar Kranke geheilt und vielleicht einen Toten auferweckt. Einfach weil er gerade da war. Weil es so Jesu Art halt ist. Und sie haben gesagt, nein. Und sie blieben allein mit ihrem Zorn, auch mit ihrer Ablehnung, auch mit ihrem harten Herzen. Überall, wo wir alte Wunden haben, verschließen wir die Türe für Gott. Denn Gott möchte unsere Wunden heilen. Und wenn du spürst jetzt, dass du so eine Wunde hast, etwas, das immer wieder, wenn du berührt wirst an dieser Stelle in deiner Seele, dass es dann schmerzt, dann lade ich dich ein, nachher nach vorne zu kommen, nach dem Gottesdienst und im Gebet einfach auch um Heilung zu bitten, dass die Menschen, die hier beten, für dich beten, dass du heil wirst in deiner Seele. Das Zweite ist, wir spüren, dass Jesus ihnen deutlich macht, was ihr Auftrag ist. Und ihr Auftrag ist, mit einem Wort gesagt, zu lieben. Mit mehr Worten gesagt, diese Liebe Gottes den Menschen kundzutun. Nicht den Zorn Gottes, nicht das Gericht Gottes, sondern die Liebe Gottes den Menschen kundzutun. Man kann es noch weiter ausdeutschen und sagen, unser Auftrag ist die Versöhnung, nicht das Zementieren von Streit. Stellt euch vor, sie hätten Feuer heruntergebetet, das Dorf wäre plattgewalzt worden, nicht mehr da und die Nachbardörfer hätten sich gefragt, was ist denn passiert? Ah, Jesus ist mit seinen Jüngern durchgezogen. Stellt euch das einfach mal vor. Ist das das, was wir als Christen weitergeben wollen? Wo wir durchgehen, da ist verbrannte Erde. Das ist nicht unser Auftrag. Was wir auch als Drittes lernen können aus diesem Text ist, wir dürfen einfach mal weitergehen. Wir müssen nicht jeden Kampf kämpfen, der uns angeboten wird. Wir müssen nicht überall uns rechtfertigen, wo es nötig sein könnte. Wir müssen nicht alles gerade rücken, was irgendwie schräg ist. Wir dürfen einfach mal weitergehen. Und einfach mal sagen, okay, da nicht, dann gehe ich halt dorthin. Ah, die wollen nichts über Jesus wissen, dann erzähle ich es halt den anderen. Ah, die sind feindlich mir gegenüber, die lehnen mich ab, ja gut, dann lassen wir sie halt stehen. In ihrem eigenen Saft lassen wir sie schmoren, ihrem Zorn und ihrem Dreck. Punkt. Es gibt noch eine andere Stelle, die ist ein bisschen ähnlich, oder? Da heißt es, wenn ihr nicht aufgenommen werdet an einem Ort, dann schüttelt euch Staub weg, dass ihr nicht mal den Dreck dieses Dorfes mitnehmt und geht einfach weiter. Wir dürfen einfach weitergehen. Wir müssen nicht überall hinstehen und sagen, ich will jetzt haben mein Recht. Ich habe auf dem Flyer immer so ein paar praktische Überlegungen noch und ich möchte euer Augenmerk, das haben wir jetzt, habe ich euch versucht zu sagen, was ich daraus lernen würde. Vielleicht dieses Beispiel hier. Kennst du Beispiele, in denen sich Christen in unguter Art und Weise für ihren Herrn eingesetzt haben? Vielleicht nicht mal so lange in die Geschichte zurückdenken oder was andere Kirchen gemacht haben, sondern wir selbst. Oder wo wir dabei waren, ungut für unseren Herrn eingesetzt. Wir dachten in unserem Eifer, wir machen es richtig. Vielleicht erinnert ihr euch an vor zwei Wochen, oder der Apostel Paulus, ich zerstöre die Christenheit und es ist super. Und dann merkt er liegt völlig falsch. Wo gibt es in unserem Leben so Eifersachen, wo wir denken, da kämpfe ich und kämpfe ich für unseren Herrn, aber eigentlich kämpfen wir in der Regel für unsere eigene Ansicht und Ehre. Ich möchte euch ein Beispiel sagen. Ich habe das mal gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt. Da gab es mal, vielleicht war jemand von euch dabei damals, da gab es mal in Zürich einen Anschlag auf Kinos. War jemand dabei damals? Christen haben Buttersäure in die Kinos geworfen, in denen pornografische Filme liefen. und in denen später auch dieser Film, dieser seltsame Jesus-Film lief, wo er sich, glaube ich, dann mit der Maria Magdalena verheiratet hat und so. Habe ich nie gesehen. Auf jeden Fall, da gab es etwas, was die Christen so erzürnt hat, dass sie dachten, wir müssen kämpfen, wir müssen für unseren Herrn hinstehen, wir müssen ihn ehren, indem wir ein Kino unbesuchbar machen. War jemand dabei? Es war im Raum Zürich, oder? Darum frage ich. Ich spüre manchmal, da brennen wir, oder? Und kämpfen und denken, wir müssen was machen. Liebe Leute, was denkt ihr? Kann Gott nicht für seine Ehre selber schauen? Kann er nicht selber den Leuten eins auf den Deckel geben, wenn es Zeit ist? Ich weiß von einer Geschichte in Adelboden, da war jemand auch total gegen das Christentum, hat die aufkommende Erweckung immer wieder zerstört, also mit brutalen Geschichten, also wirklich mit in die Ställe gehen und Tiere umbringen und so, um den Christen zu schaden. Und eines Tages war er auf dem Feld, auf der Alp, also auf der Wiese, und es war kein Gewitter und ein Blitz erschlug ihn. Punkt. Kann Gott nicht selbst für seine Sache sorgen? Unser Auftrag ist, Jesus zu verkündigen. Unser Auftrag ist, den Menschen die Liebe Gottes weiterzugeben. Lasst Gott seine Kämpfe kämpfen. Er wird es auf jeden Fall gerecht machen. Amen.